بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على سبيل الله den Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zum 59. Unterricht zur Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seiner Biografie. Eine Biografie, derengleichen es nirgends zu finden gibt, und es ist sicherlich ein bisschen länger her. Zur Erinnerung, wir befinden uns gerade, oder unser Thema ist der Friedensvertrag von Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah ist die Ortschaft, ist eine Ortschaft, die teilweise im Haram liegt, von Mekka, und teilweise außerhalb des Harams liegt. Und das ist die Ortschaft, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganz wichtigen und entscheidenden Vertrag eingegangen ist mit den Götzendienern aus Mekka. Und wir waren aber noch nicht so weit gekommen, sondern das letzte, was wir besprochen hatten, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen Gefährten bei Hudaybiyah angekommen war und die Verhandlungen begonnen haben. Das heißt, nach und nach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer jemanden geschickt, der den Quraysh mitgeteilt hat: Wir sind nicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern wir sind gekommen, um Tawaf zu machen, um die Umrah zu vollziehen, diese kleine Pilgerfahrt, und mehr nicht. Wenn wir fertig sind, möchten wir wieder nach Medina zurück. Und die Quraysh natürlich, die den Muslimen gegenüber feindselig gesinnt waren, wollten diese Sache nicht zulassen. Und sie hatten aber jetzt natürlich ein taktisches Problem, weil die Muslime, wenn sie gekommen wären, um Krieg zu führen, dann hätten sie natürlich sozusagen den anderen Stämmen gegenüber das Recht gehabt, sich zu wehren. Aber die Quraysh, oder die Muslime sind gekommen, um die Umrah zu vollziehen. Das heißt, entweder die Quraysh halten die Muslime von der Umrah ab, dann werden die Araber über sie schlecht sprechen und sagen: Warum haltet ihr Leute ab, die heiligen Gebiete hoch ehren und die Kulthaltungen Allahs ehren, und trotzdem haltet ihr sie ab? Warum? Ihr seid Hüter der heiligen Städte oder der heiligen Stadt Mekka, und ihr sollt die Leute nicht davon abhalten. Ihr seid dafür bekannt, dass ihr jeden Pilger gastlich aufnimmt. Und warum macht ihr das dann nicht auch mit den Leuten aus Medina, die ja teilweise eure eigenen Leute sind, aus Mekka selbst gewesen? Und wenn sie die Muslime die Pilgerfahrt vollziehen lassen, dann ist es für sie wiederum eine Erniedrigung. Wie kann ihr eigener Feind in ihre eigene Ortschaft eindringen und die Gottesdienste verrichten und dabei Allah subhanahu wa ta'ala als den einen und einzigen Gott verehren und alle anderen Götter sozusagen ablehnen? Deswegen haben die Verhandlungen angefangen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nach und nach den Leuten immer mitgeteilt: Wir sind nicht gekommen, um Krieg zu führen, sondern wir sind gekommen, um nur die Umrah zu vollziehen. Der letzte, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann geschickt hatte, war Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Erst wollte er Umar schicken, aber Umar und Quraysh waren sich besonders feindselig gesinnt, und Umar radiallahu anhu hatte niemanden, der ihm Schutz gewähren könnte. Er hatte niemanden aus seinem Volk, der gesagt hat: Du kommst unter meine Obhut, darfst du die Stadt betreten, unter meinem Schutz. Er hatte niemanden gehabt, der ihn aufgenommen hätte. Aber Uthman radiallahu anhu, sehr wohl, er wurde von Aban in seine Obhut aufgenommen. Und so hat er Mekka betreten und ist zu den Quraysh gegangen, um mit ihnen zu verhandeln. Und die Quraysh sind ihm entgegengekommen, in dem Sinne, dass sie ihm gesagt haben: Wenn du möchtest, darfst du sogar den Tawaf um das Heilige Haus vollziehen. Wir werden dich nicht davon abhalten, sozusagen die Umrah zu machen. Wie dem auch sei, der Uthman radiallahu hat die Sache natürlich abgelehnt, weil er sich gesagt hat: Wie sollte ich Tawaf vollziehen, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam draußen ist? Also ihm verbietet es und ihr erlaubt es mir, ich werde dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht zuvorkommen. Und so hat er es abgelehnt. Aber diese Verhandlungen mit ihm hatten länger gedauert als erwartet, und so haben die Muslime vermutet, dass Quraysh den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Quraysh Uthman ermordet hat. Die Muslime hatten also erwartet, dass die Quraysh Uthman eventuell ermordet hat, eventuell getötet hat, weil er nicht mehr zurückgekommen ist. Und das wäre natürlich eine ungeheuerliche Sache gewesen, weil die Gesandten tötet man nicht. Die Gesandten zu töten ist eine Sache, die selbst unter den Leuten damals absolut unangemessen war und absolut unangesehen war, weil sie sind ja nur die Botschafter. Sie überbringen eine Botschaft und wenn man sie tötet, dann kann man ja nicht mehr mit anderen Menschen verhandeln. Dann hat man sich selbst die Tür verschlossen. Daraufhin, in dieser Phase, hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Freunde, die bei ihm anwesend waren, zu einem Treueschwur aufgerufen. Und zwar befand er sich unter einem Baum mit Dornen und unter diesem Baum hat er dann die ganzen Sahaba gesammelt und hat sie dort nie versammelt und hat sie dazu aufgerufen, einen Treueschwur zu leisten, auf Arabisch Bay'a. Und einen Treueschwur zu leisten, kommt auf die Situation an. Also es bedeutet einfach, dass man jemandem verspricht oder auf Deutsch die Treue schwört, etwas Bestimmtes zu tun. Was auch immer es ist. In diesem Fall natürlich ging es darum, dass sie ihm die Treue schwören, dass sie ihm versprechen, standhaft zu bleiben bis zum Tod. Weil der Prophet hat erwartet, dass die Quraysh seinen Gesandten getötet haben und dass sie ihm sozusagen dadurch den Krieg erklärt haben. Und deswegen wollte er für den Sahaba jetzt den Treueschwur haben, dass sie standhaft bleiben und mit ihm Seite bei Seite kämpfen, wenn es zu einem Kampf kommt. Und alle, liebe Geschwister, haben sich dann versammelt unter diesem Baum, bis auf eine einzige Person, die heißt Ibn Qais, und die war nämlich ein Heuchler, und Allah subhanahu wa ta'ala wollte dies so, denn Allah wollte nämlich Ayat herabsenden, die diese Leute loben, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Treueschwur geleistet haben, und wenn darunter Heuchler gewesen wären, dann würde sie nämlich dieser Lob ebenfalls ereilen. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einer Überlieferung heißt, dass sie ihm den Treueschwur geleistet haben bis zum Tod und nach einer Überlieferung, dass sie niemals den Rücken kehren würden und das eine beinhaltet selbstverständlich das andere. Und sie haben ihm den Treueschwur geleistet, dass sie Geduld zeigen werden. Und die erste Person, die den Treueschwur geleistet hat, in diesem Augenblick, war Abu Sinan Abdullah ibn Wahb al-Asadi. Das heißt, er kommt vom Stamm Banu Asad. Und danach sind alle anderen Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls nachgefolgt. Und dieses Ereignis, liebe Geschwister, war so ein segensreiches Ereignis von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah nicht nur darüber Ayat, die wir gleich ein paar Ayat vorlesen werden, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist ein Ausspruch, das ist besser als jedes Zeugnis, das du bekommen kannst und jede Urkunde, die man dir ausstellen kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu diesen Menschen, die diesen Treueschwur geleistet haben, Antum khayru ahlil ard. Ihr seid die besten Erdbewohner. Ihr seid die besten Bewohner auf dieser Erde. Radiallahu ta'ala anhum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und da war Abu Bakr dabei, da war Umar dabei. Dazu gehörte auch Uthman, wie wir gleich sehen werden, warum. Uthman war ja nicht dabei eigentlich. Also körperlich war nicht dabei, er war bei den Quraysh. Aber trotzdem hat ihn dieses Wort ebenfalls ereilt. Und darunter war Ali ibn Abi Talib. Darunter waren viele Sahaba, über 1000, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Und deswegen, wenn die Ulama die Rangstufen der Sahaba erwähnen, dann erwähnen sie die Leute, die den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben, in einer extra Position. Ja, sie sagen zum Beispiel, die Besten sind Badr, die Leute, die bei Badr mitgemacht haben, und dann die, und dann sagen sie, und dann diejenigen, die den Treueschwur geleistet haben unter dem Baum, gemeint ist den Baum bei Al-Hudaybiyah, den es nicht mehr gibt, aber den Baum, den sie damals den Treueschwur geleistet haben, wird Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er verspricht ihnen in diesem Hadith das Paradies, dass diese Leute, die dort waren, sie wussten, dass wenn sie sterben werden, sie werden niemals das Höllenfeuer betreten und sie werden in das Paradies Allah subhanahu wa ta'ala insha'Allah eingehen. Allah sagte, der Prophet, der Hadith, den ich gerade gesagt habe, der ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert, und dieser folgende Hadith ebenfalls in Sahih Muslim, der Prophet sallallahu alaihi sagte, La yadkhulun nara insha'allahu min ashabi shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi sagte, niemand von denjenigen Menschen werden insha'allah das Höllenfeuer betreten, die unter dem Baum den Treueschwur geleistet haben. Und Uthman, radiallahu anhu, der nicht anwesend war, der Treueschwur wurde offensichtlich geleistet durch einen Handschlag, ja, in dem die eine Hand ausgestreckt wurde. Und wir gehen davon aus, dass die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam die obere Hand war und die andere Hand eben die Hand des Sahabi war, der in den Treueschwur geleistet hat. Und weil Uthman radiallahu anhu nicht dabei war, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist für Uthman. Das ist für Uthman. Dann hat er sallallahu alaihi wasallam seine eigene Hand genommen im Namen der Hand von Uthman und hat mit dieser Hand den Treueschwur mit seiner anderen Hand geleistet und gesagt, das ist für Uthman radiallahu ta'ala anhu. Und insofern Uthman, der nicht dabei war, hat sozusagen den besten Treueschwur ergattert, wenn man das so sagen kann. Er hat den besten Handschlag bekommen und das ist natürlich eine der Errungenschaften, eine der Manaqib, wie man arabisch sagt, eine der großen Errungenschaften von Uthman radiallahu ta'ala anhu. Insofern gehört er zu denjenigen, die den Treueschwur geleistet haben, zweifellos. Und das ist, man nennt diesen Treueschwur übrigens, diesen speziellen jetzt, Bay'atul Ridwan, der Treueschwur der Zufriedenheit. Der Treueschwur der Zufriedenheit. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte darüber, und diese Sache hat Allah im Koran verewigt, er sagte in Surat Al-Fath, Surah Nummer 48, in der 18. Ayah, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah hatte ja wohlgefallen an den Gläubigen, und Allah ist zufrieden mit den Gläubigen, als sie dir unter dem Baum den Treueid leisteten. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Er wusste, was in ihren Herzen war. Also ist das eine Tazkiyah, derengleichen niemand bekommen wird. Weil die heutigen Tazkiyah, sozusagen Lobschriften oder Empfehlungsschreiben, die manche Menschen für andere machen, die sind immer gemäß des äußeren Verhaltens einer Person, was sie sagt, was sie tut und so. Aber hier in dieser Ayah, liebe Geschwister, diese Tazkiyah bezieht sich auf das Innere des Sahaba radiallahu anhu. Und deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen Menschen erniedrigen, die über die Sahaba schlecht sprechen. Weil sie sprechen über die Sahaba schlecht. Und manche werfen den Sahaba vor, eine Gruppe von Leuten, die dem Islam zugeschrieben werden, sie werfen den Sahaba vor, den meisten von ihnen, dass sie den äußerlichen Anschein nach Muslime waren. Aber in Wirklichkeit Heuchler waren. Versteht ihr? Und das ist eine Ayah, die klar und deutlich besagt, nein, die Sahaba waren keine Heuchler. Weil Allah ihre Herzen gekannt hat und aufgrund dessen, was ihren Herzen hat, war er mit ihnen sogar zufrieden. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Was dieser nahe Sieg ist, das werden wir natürlich sehen, oder natürlich als Hinweis darauf, der Friedensschluss von Al-Hudaybiyah war, liebe Geschwister, der erste oder der wesentliche Schritt für die Befreiung von Mekka später. Ja? Und deswegen war das ein Sieg, wie ein Vorbote des Sieges. Und die ganze Sura heißt Al-Fath, der Sieg. Obwohl, was für ein Sieg? Wir werden gleich sehen, im Laufe der Vertragshandlungen, dass das alles andere als nach einem Sieg aussah. Aber, was Allah subhanahu wa ta'ala verborgen hat für die gläubigen Menschen, das zeigt, diese Geschichte zeigt wunderbar, dass man sich auf Allah verlassen soll. Es zeigt wunderbar, dass der Mensch einfach nach dem Gesetz Allahs leben soll. Dass der Mensch einfach auf Allah vertrauen soll. Dass der Mensch einfach die Pflichten Allahs umsetzen soll und sich nicht kümmern soll, was andere sagen. Es einfach den Verboten aus dem Weg gehen soll, sich nicht kümmern soll, was andere Leute sagen. Es soll ihm egal sein, was sich daraus ergibt. Solange Allah mit ihm zufrieden ist, wird das Ende für ihn gut sein. Ja? Sogar in diesem Leben noch, bevor dem nächsten Leben, wie wir an dieser Stelle gut sehen können. Das ist schon die Gebetszeit eigentlich. Nein. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نوع لذلك سبحانه da sind wir auch إن شاء الله fertig بإذن الله تعالى. Wir haben gesagt, dass der Mensch an dieser Geschichte besonders gut erkennen kann, dass das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, dass man das tut, was Allah von einem verlangt hat und das Ergebnis Allah überlässt. Und davon ausgeht, dass das Ergebnis gut sein wird, auch wenn man das jetzt im Moment nicht, deutlich erkennen kann. Ja? Und deswegen der gläubige Mensch, wenn er etwas macht, wie zum Beispiel er verrichtet sein Gebet und meinetwegen im schlimmsten Fall er verliert dadurch seine Arbeit, wegen seiner Pflicht, die Allah erfüllt hat, oder die Frau, die den Hijab trägt und hat Angst, dass sie deswegen keinen Mann findet, weil keiner sie mehr anschaut oder sowas, ja? Dann diese Dinge, liebe Geschwister, man denkt vielleicht, darin steckt Schlechtes, aber das Ende davon ist zweifellos eine gute Sache. Machen wir an diesem Punkt, inshallah, Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch Segen für eure Aufmerksamkeit. Wa jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على سبحانه الله الله زيجن هايزن auf dem edelsten der Geschöpfe Allahs. Wir sind immer noch dabei zu besprechen, was bei dem Friedensvertrag von Hudaybiyah oder bei dieser Auseinandersetzung von Hudaybiyah passiert ist, die letztendlich zu einem Friedensvertrag geführt hat. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das letzte, was wir besprochen hatten, war, dass die Quraysh nach und nach Leute geschickt hat, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verhandelt haben. Und der letzte war Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud war der letzte, den wir angesprochen hatten, inshallah. Und er hat nachdem er bei den Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, und den Gefährten, und kam er zurück. Das ist natürlich eine stark abgekürzte Sache von dem, was da eigentlich passiert ist. Aber als er den Anblick gesehen hat beim Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie die Sahaben mit ihm umgegangen sind, hat er gesagt: Ich schwöre bei Allah, ich habe schon Könige besucht. Und ich war auch schon beim Kaiser. Und ich war auch schon bei Chosrau. Und auch beim Negus. Und ich habe noch nie gesehen, dass jemand so verherrlicht wird wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seinen eigenen Freunden. Und das weist darauf hin, dass die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam echte Freunde waren, die ihm Respekt erwiesen haben. Denn wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, waren die Sahaba so ruhig, als wäre ein Vogel auf ihrem Kopf. Und das, weil wenn sich bewegt, der Vogel geht weg, logischerweise. Ja? Das heißt, sie haben sich nicht bewegt. Manche von ihnen haben nicht einmal die sich getraut, ihn anzuschauen. Sodass, wenn man sie gefragt hat, wie sah der Prophet denn aus, haben sie ihn nicht beschreiben können, weil sie ihn nicht ins Gesicht direkt geschaut haben. Insofern, es gab niemanden, der den Propheten so respektiert hat, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn respektiert haben. Deswegen glauben wir fest, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nur der edelste aller Gesandten ist, sondern Allah hat ihm auch die edelsten Freunde für einen Propheten gegeben, die man sich vorstellen kann. Insofern sind die Freunde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam besser als die Jünger von Jesus und besser als die Freunde von Moses. Und besser als alle anderen Sahaba der jeweiligen Propheten, die gelebt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim so viele zahlreiche Verse erwähnt, die sie loben, und sogar erwähnt, was in ihrem Innersten vorgeht. Und ich erinnere euch nochmal daran, dass wir letztes Mal in Surah Al-Fath 48, Vers 18, Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِّمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Das heißt, Allah sagte, Allah ist zufrieden mit den gläubigen Menschen, als sie oder weil sie dir den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben. Und so wusste er, was in ihren Herzen ist. Insofern kann niemand sagen, bei den Sahaba speziell, also jeder andere Mensch, wenn er so Gutes macht, du weißt nicht, was seine Absicht dahinter ist. egal was er macht, weiß nicht für wen er das gemacht hat, sein Herzen, wie sauber sein Herz ist. Aber in Sahaba, sie haben diese Tazkiya von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, die, dass auch ihre Herzen sauber gewesen sind. Insofern kann niemand ihnen vorwerfen, dass sie Augendienerei betrieben haben. Also Riya. Und niemand kann ihnen vorwerfen, dass sie Heuchler gewesen sind, weil Allah subhanahu wa ta'ala diesen Spruch und das Schöne ist auch bei dieser Geschichte von dem Täuscher unter dem Baum, es ist ja so, dass die Überlieferung genau darauf hin, dass eine bestimmte Person nicht anwesend war unter dem Baum hat. Deswegen hat niemand von denen, die den Täuscher gelehrt, keiner von ihnen war ein Heuchler. Sondern jeder von ihnen war ein gläubiger Mensch und allen ihnen voran natürlich die vier rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen, also nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali und viele andere dort anwesend waren, denn sie waren Hunderte. Die Quraysh haben dann einen neuen geschickt, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verhandeln sollte. Und das war Al-Hulais ibn Al-Qamah. Al-Hulais oder Hulais war der Stammesführer der Abyssinier. Abyssinier ist ein Volksstamm. Heutige Gebiet ungefähr von Äthiopien und Eritrea in Afrika. Und dieser Abyssinier, da war auch dieser Najashi, der Negus, da war der Führer. Dort sind die Sahaba, die ersten ausgewandert, also dorthin ausgewandert, einmal und auch beim zweiten Mal. Und das ist der Negus von Abyssinien, der war ein rechtschaffener Mensch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sogar für ihn das Totengebet verrichtet in Abwesenheit seines Leichnams. Auf jeden Fall hat Quraysh dann diesen Hulais geschickt und als der Prophet davon erfuhr, dass Hulais kam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gemacht. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war ein schlauer Mensch und auch eine Person, die wusste, wie man verhandelt. Und das ist auch sehr wichtig, dass man entsprechend der Person, die vor einem ist, handelt und nicht einfach einen Plan aufstellt und egal wer kommt, man macht A, B, C durch. Das Volk von Hulais war ein Volk, das die bestimmte Rituale in Ehren hielt. Das heißt, bestimmte Rituale in seinem Volk waren etwas ganz Besonderes, galten als etwas ganz Besonderes. Und dazu gehört, dass man die Kamele markiert, brandmarkt und ihnen Halsketten umlegt. Das ist eine Sache, die man macht, zum Beispiel, wenn man ein Opfertier hat und dieses Opfertier zieht man mit sich oder bringt man mit sich lebendig und will es an die Armen der heiligen Moschee verteilen. Dann macht man etwas mit Ish'ar, das heißt, man brandmarkt es. Und man legt ihnen wie Ketten um, also ich meine Glocken um. Und der Sinn ist, dass sie, wenn eine Person, sollte dieses Tier verloren gehen, dann weiß jede Person, die auf dem Weg nach Mekka ist und dieses Tier sieht, weiß, dass es ein Tier ist, das nach Mekka kommen muss. Das heißt, der nächste Hirte, der mit seinen 100 Kamelen kommt, der nimmt eben dieses eine verlorene, verschollene Kamel eben mit sich und der weiß, wo es hin muss. Muss an die Armen und das war's. Ja? Insofern dieses Ritual. Weil wir waren, Bismillah, Alhamdulillah, Ussalatu wassalamu ala Rasulillah, wir waren stehen geblieben bei der Geschichte mit Hulais. Wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass sein Volk ein Volk ist, das dieses Ritual von Kamelen in diesem Zustand hoch in Ehren hält. Und dass es für sein Volk etwas Besonderes war. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach nur gesagt, bitte lass die Kamele erscheinen, sodass dass er das sehen kann, dass wir Leute sind, die das ebenfalls in Ehren halten, diese Rituale, sodass er uns gegenüber gut gesinnt ist. Ja, das heißt einfach, dass man ausnutzt eine gute Eigenschaft des anderen. Und Hulais ging dann einfach zu Quraysh zurück, als er das gesehen hat. Er hat diese Kamele gesehen, das sind Leute, die wollen etwas machen, was gut ist. Warum soll ich mit denen verhandeln? Lass sie doch Hajj machen, lass sie Umrah doch machen. Warum soll ich ihn verweigern? Insofern ging er zu seinen Leuten zurück und dann hat er gesagt, رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. Er hat gesagt, ich habe gesehen, dass die Kamele, man hat ihnen Halsketten angelegt und es wurde ihnen, sie wurden gebrandmarkt. Ich bin der Meinung, dass man sie nicht vom Haus abhalten sollte. Daraufhin sagten die Quraysh zu ihm, setz dich hin, du bist ein Beduine, du hast keine Ahnung. Das heißt, sie haben erkannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich diese Eigenschaft von ihm hat ausgenutzt. Danach hat die Quraysh eine weitere Person geschickt, Mikras ibn Hafs, und zuletzt oder mit ihm Suhail ibn Amr. Und der Name Suhail kommt vom arabischen Wort Sahl. Und Sahl bedeutet einfach. Und Suhail ist eine Verniedlichung von Einfachheit. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Allah hat eure Angelegenheit vereinfacht. Und er sagte auch sallallahu alaihi wasallam, die Tatsache, dass sie Suhail geschickt haben, weist darauf hin, dass sie Gutes wollen. Und die Quraysh haben zu Suhail gesagt, Suhail ibn Amr, sie haben zu ihm gesagt, verhandle mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber dein Ziel muss es sein, dass sie in diesem Jahr nach Hause kehren, ohne eine Umrah durchgeführt zu haben. Das ist auch, wenn du irgendwas Sachen eingehst, aber Ziel muss sein, sie sollen bitte nach Medina zurück und sie sollen keine Umrah vollziehen. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam lange mit ihm verhandelt und das Ergebnis davon war der Friedensvertrag. Und der Friedensvertrag, als sie sich dann geeinigt haben und es aufschreiben haben lassen wollen, gab es ein paar Konflikte und die haben sich ereignet schon beim ersten Satz. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte diesem Vertrag etwas Islamisches natürlich geben. Und so wollte er, dass Suhail ibn Amr, so hat er von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu verlangt, zu schreiben, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Daraufhin sagte Suhail, was Ar-Rahman angeht, so weiß ich nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was ist Ar-Rahman. Aber du kannst schreiben, O Allah, in deinem Namen. Auf Arabisch, Bismikallahum. Denn Ar-Rahman gehört zum einen der Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala, durch die er sich im Koran al-Karim offenbart hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht lang rumgemacht bei solchen Kleinigkeiten. Ob da steht in deinem Namen, O Allah, oder im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, an solchen Sachen soll man sich nicht aufhängen. Denn es geht um den Friedensvertrag und das ist das eigentliche Ziel. طيب بسم الله ان شاء الله كنت يشسته مش wiederhöre. Ich wiederhole nochmal das Letzte, was wir gesagt haben. Es war ganz einfach, dass am Anfang, also die haben sich dann auf den Friedensvertrag mit Suhail ibn Amr geeinigt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte von Ali ibn Talib, dass er den Brief beginnt mit Bismillahirrahmanirrahim. Und der Suhail hat gesagt, Ar-Rahman kennen wir nicht, das wollen wir nicht aufschreiben, wir schreiben stattdessen, O Allah in deinem Namen, Bismikallahum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, wie gesagt, sich da nicht lange mit aufgehalten, weil es vollkommen egal ist, ob jetzt Ar-Rahman erwähnt wird oder nicht Ar-Rahman erwähnt. Allah ist Ar-Rahman, ob sie wollen oder nicht. Aber wichtig ist, dass der Friedensvertrag zustande kommt und dass man dieses Ziel vor Augen hält. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Uktub bismikallah. O Ali, schreib einfach im Namen, O Allah, in deinem Namen. هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Schreib also weiter, O Allah, in deinem Namen. Auf folgende Sachen haben sich Muhammad, der Gesandte Allahs, und daraufhin hat Suhail wieder unterbrochen und gesagt: Bei Allah, wenn wir wüssten, dass du der Gesandte Allahs bist, dann würden wir dich nicht vom Haus Allahs abhalten. Und wir hätten dich auch nicht bekämpft. Deswegen schreib Muhammad, der Sohn von Abdullah. Und auch hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wallahi inni la Rasulullah wa in kazzabtumuni. Ich schwöre bei Allah, ich bin der Gesandte Allahs, auch wenn ihr mich der Lüge bezichtigt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Uktub Muhammad ibn Abdullah. Schreib auf, O Ali, Muhammad, der Sohn von Abdullah. Auch das ist eine Sache, vollkommen irrelevant für den Friedensvertrag, ob man jetzt sagt, Muhammad, der Gesandte Allahs, oder Muhammad, der Sohn von Abdullah. Und sie haben sich geeinigt auf was? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann hat der Prophet diktiert zu Ali und haben gesagt: Schreib auf, dass ihr uns erlaubt, das Haus zu besuchen und Tawaf zu machen. Und daraufhin sagte Suhail wieder zum dritten Mal, unterbricht er ihn und sagte: Bei Allah, wir erlauben nicht, dass die Beduinen darüber sprechen werden und nicht, dass die Beduinen sagen werden, dass wir in die Enge gedrückt worden sind. Insofern wollten sie sich ihren Ruf bewahren und sie wollten eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Leute vom Haus abgehalten werden. Und dann hat er gesagt, ihr könnt das aber machen im darauf folgenden Jahr und nicht in diesem Jahr. Und dann sagte Suhail, und natürlich diese Angelegenheit ging auch nicht so schnell, weil Ali ibn Abi Talib hat sich auch erstmal geweigert. Weil er hatte geschrieben gehabt, Muhammadun Rasulullah. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, er soll das wieder wegwischen. Und Ali hat gesagt, ich wische das nicht wieder weg. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, zeig mir die Stelle, wo es steht. Und dann hat er drauf gezeigt und hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es selbst weggewischt. Ja? Und insofern hier zeigt sich, dass nicht jede Umsetzung der Anordnung Allahs oder seines Gesandten, besser gesagt in diesem Fall, bedeutet Ungehorsamkeit. Weil auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr gesagt hat, bleib vorne und bete weiter. Und Abu Bakr hat gesagt, nein, wie soll ich mich vor dem Gesandten hinstellen, hat sich dann in die Reihe gestellt. Und dann, das ist auch keine Ungehorsamkeit, weil das ist Anstand in diesem Fall. Ja? Insofern nennt man das Anstand. Oder wie zum Beispiel eine Person will einer anderen Person eine Ehre erweisen, will ihm was helfen. Und dann sagt die andere Person, du willst deinem Vater zu euch etwas helfen. Und der Vater sagt, nein, dann brauchst du nicht, setz dich ruhig hin und du machst es trotzdem, hilfst ihm trotzdem, dann ist es eine Art Anstand ihm gegenüber, auch wenn du nicht das machst, was er eigentlich von dir verlangt hat. Insofern haben sie sich auf das geeinigt, erst einmal, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht in diesem Jahr die Umrah vorrechnen darf, sondern im darauf folgenden Jahr. Zweitens, Suhail sagte, und ebenfalls jede Person, die von uns zu dir kommt, musst du wieder zu uns zurückschicken, selbst wenn sie deine Religion hat. Das war die Forderung von Suhail. Das heißt, selbst wenn eine Person, die Mushrik ist, den Islam annimmt aus Mekka und dann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam flieht und auswandert, um beim Propheten zu leben dort, hat er verlangt zu heilen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Person wieder zurückschickt nach Mekka, auch wenn er Muslim ist. Okay? Und die Frage ist jetzt, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bedingung akzeptiert oder nicht. Weil, wenn eine Person, die geflohen ist vor seinem eigenen Volk. Das heißt, stellt euch vor, eine Person, die aufgrund ihres Glaubens in die Enge getrieben wird, auf unseres Glaubens gequält wird, auf unseres Glaubens verfolgt wird, flieht. Und dann verlangen sie, dass er zurückkehrt. Was meint ihr, was diese Person mit ihr passieren wird? Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass diese Person den Glauben wieder verlässt. Weil diese Verfolgung, die man auf sich nehmen muss, dann nicht jede Person kann dieser Sache standhalten. Und deswegen ist die Frage, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bedingung akzeptiert hat oder ob er gesagt hat, ich nehme es in Kauf, dass manche Muslime dieser Verführung verfallen, weil das Ziel, was ich mir erhoffen werde durch diesen Friedensvertrag, ist größer als der Verlust von einem oder zwei Personen. Ja? Und das ist die Sache, die Frage werden wir inshallah beim nächsten Mal beantworten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.